Herr Kramer, deutsche Schüler schneiden bei den einschlägigen Mathematiktests im internationalen Vergleich nach wie vor nur mittelmäßig ab. Etliche Studien belegen, dass eine Ursache in der Gestaltung des Mathematikunterrichts zu suchen ist. Wo liegen dort vor allem denn die Probleme?
Ich würde als wesentliches, ganz aktuelles Problem sehen, der Übergang von einer neunjährigen Schulzeit zu einer achtjährigen Schulzeit. Wenn ich jetzt nach Schultypen differenziere, die Grundschule birgt das Problem, dass wir dort doch einen erheblich großen Anteil an Lehrerinnen und Lehrern haben, die das Fach Mathematik fachfremd unterrichten. Und eine entsprechende Qualifizierung in Bezug auf Mathematikunterricht für die Grundschule doch nötig haben würden. Dann, wenn ich in die Sekundarstufe 1 gehe, dann sehe ich ein Problem, das wurde auch bei PISA thematisiert, das ist die noch immer relativ starke Kalkülorientierung des Mathematikunterrichts. Sprich, es fehlt sozusagen das, was ich Mathematisieren nennen würde, eben diese spielerische Herangehensweise an Mathematik, die Kreativität der Schülerinnen und Schüler zum Tragen kommen lässt und was letztlich auch, und das wurde ja bei PISA auch als Problem dargestellt, eben zur Erhöhung der Kompetenz beim Problemlösen führt.
Wie müsste denn der Mathematikunterricht jetzt didaktisch gesehen aufbereitet werden, um die Schüler einfach auch besser abzuholen, wie man so schön sagt?
Also wenn ich anknüpfe eben an das spielerische Herangehen, was ich vorhin genannt habe, was man sozusagen auf allen Schulstufen nennen kann, dann geht es darum, eben die Schüler in entspannter Art und Weise an Mathematik, an Probleme, die sich in der Mathematik stellen, heranzuführen. Ein wesentliches Problem, und da kommt jetzt insbesondere die G8-G9-Problematik zum Tragen, ist eben, dass man dafür Zeit zum Üben braucht, dass man entspannt eben herangehen kann und die entsprechenden Dinge üben kann. Wichtig ist es auch, dass man die verschiedenen Inhalte, die Schüler in der Mathematik lernen, dass man die nicht solitär als Inseln sieht, sondern dass man die eben beginnt zu vernetzen und somit die Mathematik quasi als Netzgeflecht kennenlernt und dementsprechend eben auf der Klaviatur Mathematik, sei es jetzt auf welcher Schulstufe, auf immer eben arbeiten lernt und dann eben ganz konkret Aufgaben der Arithmetik nicht völlig losgelöst von Aufgaben der Stochastik sieht, weil wenn ich in der Arithmetik Bruchrechnung treibe, ist es ja durchaus in der Statistik, wenn ich irgendwelche Verhältnisse feststelle, auch Bruchrechnung und dass man eben diese verschiedenen Schubladen nicht quasi zelebriert, sondern dass man das als ein großes ganzes System beginnt zu sehen. Und das hängt auch damit zusammen, dass eben der Unterricht sich verbessert durch sogenannte intelligente Aufgaben, wobei ich unter intelligent jetzt eben meine Aufgaben, die diesem Aspekt Rechnung tragen. Ein Element, was durchaus auch wichtig ist, ist sozusagen die Nützlichkeit, die Anwendbarkeit von Mathematik glaubhaft zu machen, wobei ich da immer gleich sagen möchte, dass es Beispiele dann sein müssen, die auch redlich sind, die wirklich dann auch in Richtung Anwendbarkeit in konkreter zeigen und nicht, dass es quasi Pseudo-Anwendungsaufgaben sind, weil das ist dann auch für den Schüler frustrierend, wenn er dann sagt, das sei anwendbar, aber er sieht es nicht konkret, sondern es muss dann schon redlich sein. Last not least ist eine meiner Feststellungen der Sommerschulen, die ich auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig durchführe, dass das Fordern von Schülerinnen und Schülern, dass das wichtig ist, nicht, ich meine jetzt nicht überfordern, aber ich meine eben, dass in den Schülern in der Regel deutlich mehr steckt, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, an Expertise steckt, als dass man prima vista auf den ersten Blick erwartet. Also die Erfahrung ist eben, dass man mit relativ wenig Informationen den Schülern Aufgaben stellt und sich dann die Schüler zusammentun und eben ihre verschiedenen Wege entwickelt, um die Probleme anzugehen.
Dann stellt sich natürlich die Frage, warum viele Lehrer dann doch trotz Motivation und trotz viel gutem Willen Probleme haben, ihren Unterricht einfach entsprechend zu gestalten. Da könnte man ja meinen, dass ihnen einfach auch selbst wichtige Voraussetzungen fehlen.
Also wenn ich jetzt das mal zusammenfassend beantworte, würde ich sagen, in der Grundschule ist das bereits angesprochene Problem des fachfremden Unterrichtens, das besteht, wo es ein Problem ist, dass eben Grundlagen der Mathematik, der Arithmetik gelehrt werden durch Lehrer, die leider aufgrund entsprechender Rahmenbedingungen nicht entsprechende mathematische Grundausbildung haben. Und da wäre es eben unseres Erachtens sehr wichtig, dass man im Rahmen der Möglichkeiten versucht, eine Qualifizierung herbeizuführen. Ein weiteres Problem geht in eine ähnliche Richtung. Es ist bekannt, großer Mangel an Mathematiklehrern oder grundsätzlich im MINT-Bereich ist ein Mangel an Lehrern festzustellen. Das führt dazu, dass Quereinsteiger relativ oft eingestellt werden. Und auch da bestehen natürlich Qualifizierungsdefizite, denen man sich auch zuwenden sollte. Ein Problem, das durchaus neuerer Natur ist, ist die zunehmende Heterogenität in den Schulklassen und in Bezug auf verschiedene Parameter. Das ist die Herkunftsländer der Schüler, welche ein Problem ist für den Lehrer, die Schüler zusammenzuhalten. Dann auch die starken Unterschiede im Bildungshintergrund der Elternhäuser. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist für den Lehrer, zumal da das in der Lehrerausbildung noch kaum Berücksichtigung findet, dass sich die Lehrer quasi diesem Problem annehmen müssen. Wenn ich wieder zu G8, G9 komme, dann ist das Problem, dass in vielen Bundesländern die Leistungs- und Grundkurse zusammengelegt wurden und auch das hat wieder ein Heterogenitätsproblem, weil aus meiner Erfahrung mit den Lehrkräften, mit denen ich geredet habe, ist es sehr schwierig, in einer Klasse sowohl leistungsstarke wie sozusagen durchschnittliche Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. In der Ausbildung ist es grundsätzlich das Problem, dass zu wenig der Verzahnung von Fachwissen und fachdidaktischem Wissen Rechnung getragen wird.
Das heißt, wie muss man sich das dann konkret an der Universität vorstellen? Also wo sind da die Defizite im Ausbildungsalltag der Studenten? Ja.
Also ich denke, da passt nach wie vor das mehr als 100 Jahre alte Stichwort der doppelten Diskontinuität von Felix Klein sehr gut dazu, dass eben der Schulabsolvent die Universität besucht, dort mit einer Mathematik konfrontiert wird, die mit der Schulmathematik nichts zu tun hat. Und nachdem er das mehr oder minder erfolgreich absolviert hat, der Lehramtsstudierende oder die Lehramtsstudierende, dass sie dann an die Schule zurückgeht und dann wieder auf die althergebrachte Mathematik der Schule zurückkommt, ohne eben eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was man an der Universität gelernt hat, sogar, dass man sehr gerne das, was man dort mit Mühe vielleicht verstanden hat, dann gern wieder vergisst. Und das ist genau der Knackpunkt, dass man diesen, ich nenne es immer, diesen spiralischen Aufstieg eben an der Universität sehr oft nicht vermittelt hat bekommen, dass man an der Schulmathematik die Studierenden abholt, dass man sie versucht, nicht nur versucht, sondern dass man sie mit dem erweiterten hochschulwissenschaftlichen Herangehen an Mathematik in Verbindung treten lässt und dass man dieses Schulwissen und dieses neue universitäre Wissen beginnt zu verschmelzen, sodass der Studierende dann quasi auf eine höhere Wissensstufe tritt und im Rückblick die Schulmathematik dann eben verzahnt mit der Universitätsmathematik von einem höheren Standpunkt sieht und entsprechend reflektiert und mit dieser Expertise dann eben an die Schule zurückgeht und dort dann eben die Schulmathematik entsprechend unterrichtet, aber mit dem Hintergrundwissen und mit der Reflexion des fachwissenschaftlichen universitären Denkens verbunden.
Wo und wie kann denn hier effektive Fortbildung, wie sie das DZLM anbietet, ansetzen?
Also eine unserer wichtigen Erfahrungen setzt an, dass es wichtig ist, dass man unterrichtsnahe Angebote macht. Und unterrichtsnah bedeutet auch, dass es sich bewährt hat, dass Universitätspersonen zusammen auch mit Praktikern die Fortbildung machen und dass die Angebote, die gemacht werden, auch so konkret sind, dass sie relativ unmittelbar dann auch eine Umsetzung in der Schule für die entsprechenden Lehrkräfte ermöglichen. Vielleicht ein Zusatz noch dazu, nämlich, dass wir festgestellt haben, dass wir eine breitere Abstützung dieser Fortbildung vornehmen müssen. Wir haben gelernt, dass einmalige Fortbildungen kritisch sind, sodass es wichtig ist, dass die Fortbildungen einen größeren Rahmen einnehmen, dass man mindestens eine zweifache Fortbildung macht, die es erlauben, auch mit einem Zwischenraum von 4 bis 8 Wochen eine Reflexion eintreten zu lassen, sodass man dann, wenn die Materialien schon Anwendung gefunden haben, reflektiert wurde darüber, dass man dann dadurch in einer zweiten Nachbereitungsphase das eben deutlich nochmals besser setzen lassen kann.
Ich denke, dass viele Lehrer sicherlich sehr, sehr motiviert sind, sich auch fortzubilden und Angebote dankbar annehmen. Allerdings gehört dazu natürlich auch das deutsche Schulsystem, das dann im Hintergrund steht und das ja in irgendeiner Form diese weiterbildungswilligen Lehrer auch unterstützen muss. Das heißt, welche Hausaufgaben muss eigentlich das deutsche Bildungssystem noch machen, um einen wirklich effektiven Mathematikunterricht zu fördern?
Also wichtig im Zusammenhang eben mit Fortbildung ist die in vielen Bundesländern festgeschriebene Fortbildung, dass die auch effektiv durchgeführt wird oder durchgeführt werden kann. Und ich habe es vorhin angesprochen, dass das nicht einmal Aktivitäten sind, sondern dass eine gewisse Kontinuität, eine regelmäßige Wiederholung von Fortbildung stattfindet. Das, denke ich, ist auch schwierig verständlich in einer Gesellschaft, die sich sozusagen der Hochtechnologie verschrieben hat, dass das nicht quasi zum ganz normalen Job der Lehrkräfte gehört, respektive dass eben die entsprechenden Freiräume zur Verfügung gestellt werden, dass das geschehen kann. Ein weiterer Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe, ist, dass sehr viele durch politischen Aktivismus kreierte Veränderungen von Lehrplänen, von Organisationen, von der Ausbildung in den Schulen, in den verschiedenen Bundesländern stattfinden. Und bevor zum Teil entsprechende Veränderungen stattgefunden haben, kommt schon sozusagen die nächste Veränderung. Und das wirkt natürlich sehr frustrierend auch auf die entsprechenden Lehrkräfte, die sich wünschten, quasi mal in einem System sich konsolidieren zu können und dann auf konsolidierter Basis eben im Rahmen regelmäßiger Fortbildungen Defizite abzubauen, die festgestellt werden.